Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Ja, wer kennt sie nicht, die kleinen quadratischen Büchlein, die mit Patsy und Conny unsere Herzen erobert haben? Die kleinen, feinen Pixie-Büchlein, die zwar jung geblieben, aber doch in diesem Jahr schon ihren 70. Geburtstag feiern. Und da darf freilich auch der Michel seine Glückwünsche überbringen. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und bei mir heute zu Gast ist Frank Kühne, Programmleiter im Carlsen Verlag. Zuständig für Pappbilderbücher, Kindersachbuch, Reihen und Serien und natürlich auch das Bilderbuch. Und damit die lieben kleinen Pixie-Büchlein. Ja, herzlich willkommen bei uns.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei Michel zu Gast sein darf.
Und er ist nicht alleine, sondern er hat noch die Anke Vogel dabei. Dr. Anke Vogel arbeitet in den Buchwissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und ist Pixie-Expertin. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, danke schön. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch, dass wir heute zusammen sind, denn mit rund 14 Millionen verkauften Exemplaren im Jahr ist Pixie wohl eine, wenn nicht die erfolgreichste Mini-Bilderbuchreihe aller Zeiten. Da steckt, glaube ich, jede Menge Fleißarbeit drin, Frank. 1954 ist das erste Pixie-Buch erschienen. Wer ist überhaupt Pixie?
Pixie ist ganz vielseitig und angefangen hat es damit, dass es eine Buchidee gab für ein sehr kleines Buch, eben tatsächlich nur 10x10 cm groß. Und um das kleine Format dem einen Namen zu geben, hat man eben dann ein englisches Wort dafür genommen, nämlich das für Kobold, also für einen kleinen Wichtel. Und zuallererst meinte die Bezeichnung Pixie eigentlich eher nur das kleine Format, was eben im Vergleich zu einem Menschen ein kleineres Wesen ist. Und gleichzeitig ist aber ein Wichtel auch in unserer Kulturgeschichte deswegen etwas Besonderes, weil es ist eigentlich ein Erwachsener, aber er ist so groß wie die Kinder. Mhm. Wisst ihr? Also das ist das Besondere und das steckt schon im Kern dieser Bücher mit drin. Der Kobold ist eigentlich ein Wesen, das eigentlich so groß ist wie Kinder, aber so richtig schon ein Erwachsener. Und das ist eine sehr glückliche, wie ich finde, Bezeichnung für diese Bücher, weil genau das soll es sein. Es soll schon ein großes und richtiges Buch sein, aber in einem kleinen Format für Kinderhände. Am Anfang stand also eher nur der Name Pixie aufgrund der Bezeichnung für Kobold. Erst viele Jahre später, tatsächlich erst Mitte der 80er, 30 Jahre später erst, kam man im Carlsen Verlag auf die Idee, passend zum Namen eben auch eine Figur zu entwickeln. Und so entstand dann die eigentliche Pixie-Figur, wie wir sie heute auch kennen, der wirkliche Kobold. Aber am Anfang war erst das Wort Pixie für kleine Kinderbücher.
Das Wort ist sozusagen Figur geworden. Ich habe nur die interessante Frage vielleicht, wie kam es dann zu dem Äußeren von Pixie? Also wer hat das entworfen und wer war da die Illustratorin und wie hat sich's entwickelt?
Das ist wirklich eine interessante Geschichte gewesen. Deshalb habe ich mich da auch für interessiert und bin ins Archiv eingestiegen, ins Archiv des Carlsen Verlages. Und da habe ich tatsächlich gefunden, das Protokoll einer Konferenz 1985, wo jemand handschriftlich auf so ein noch mit Schreibmaschine gedrucktes Papier handschriftlich drauf skizziert hatte, Pixie, Figur, Kobold. Also entstanden ist es, weil sich hier im Verlag vielleicht dann Menschen zusammengesetzt haben und gedacht haben, das wäre doch mal eine schöne Idee. Ich weiß nicht genau wer, aber auf dem Protokoll konnte man so eine handschriftliche Notiz entdecken, dass da die Idee geboren wurde. Dann hat der Carlsen Verlag seinerzeit das ausgeschrieben und hat 4 IllustratorInnen eingeladen, Zeichnungen für Kobolde einzureichen. Mhm. Die haben wir auch nicht. Die habe ich noch gefunden im Archiv. Und es gab sozusagen ein Pitch, eine Ausschreibung, einen Wettbewerb. Wer zeichnet den schönsten Kobold? Und gewonnen hat eine Zeichnerin, mit der der Carlsen Verlag damals schon sehr viel arbeitete, nämlich Eva Wenzel-Bürger, eine Illustratorin, die auch in den 60er, 70er Jahren schon im Carlsen Verlag sehr viel illustriert hatte und die dann 1980 mit ihrem Entwurf eines Pixies gewonnen hat. Und dann wurde ihr Pixie-Bild, war das sozusagen das erste, was dann auch bei der Gestaltung der Bücher eingesetzt wurde. Begann hat es also quasi in den 80er Jahren und es war, glaube ich, eine sehr gute Idee. Auch die anderen Länder, in denen Pixie-Bücher erscheinen, sind dann nachgezogen und insofern gibt es jetzt überall, ob in England, Schweden, Dänemark, allen anderen osteuropäischen Ländern, überall gibt es heute auch die Figur zu den Büchern.
Ja, Pixie ist gefühlt überall. Man erhält sie in Drogerien ebenso wie im Buch- und Spielwarenhandel. Anke, als Wissenschaftlerin schaut man gewiss noch mal anders auf die Sache. Welche Funktionen würdest du denn dem kleinen Büchlein zuschreiben? Wie begleiten und bereichern sie unseren Alltag?
Ja, die kleinen Büchlein sind überall, hast du gerade schon so schön gesagt. Das ist zunächst mal eine ganz wichtige Funktion, dass wir kleine Bücher haben, die in jeder Situation greifbar sind, Lesestoff, der überall vorhanden ist. Dann sind es natürlich in dem kleinen Format auch Bücher, die in Kinderhände passen. Das heißt, Kinder können auch autonom Bücher in die Hand nehmen, können damit lernen, wie man mit diesem Objektbuch umgeht, wie man blättert. Sie können selbstständig, ohne dass Geschichten vorgelesen werden, auch schon die Bilder anschauen, haben also Zugang zum Buch zu jeder Zeit. Dann ist natürlich sehr interessant, 14 Millionen Pixies gehen über die Ladentheke. Das ist eine unglaubliche Menge und findet eine sehr, sehr große Verbreitung in der Bevölkerung und quer durch alle Bevölkerungsschichten. Dadurch, dass der Preis so niedrig ist, mittlerweile sind wir bei 99 Cent. Das ist vergleichbar mit einem Schokoei oder so, ne? Also ein sehr, sehr günstiger Lesestoff. Und in der Pixie-Reihe gibt es ja in sich auch ganz, ganz unterschiedliche Titel mit unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Niveaus, unterschiedlichen Themen, so dass für jedes Kind eben etwas dabei ist. Und Pixie ist ja nicht nur die Figur, die das Büchlein markiert sozusagen, sondern Pixie ist ja auch die Figur, die das Büchlein darreicht, die eben mit der Schüssel in der Hand, in der Buchhandlung, im Supermarkt an ganz vielen Stellen eben steht und Kinder dazu einlädt, selber Bücher auszusuchen. Das heißt, Kinder können eben hier auch tatsächlich die Selektion von Büchern nach ihren eigenen Wünschen lernen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, wo eben kein Gatekeeper, kein Erwachsener dazwischen geschaltet ist, sondern die Kinder wühlen und haben große Freude dabei, sich diese Bücher eben selber in die Hand zu nehmen. Dann lädt Pixie natürlich auch dazu ein, wenn man es aufschlägt, ist ein kleiner Besitzvermerk drinne. Und Kinder, die im Kindergarten vielleicht schon ganz früh lernen, zumindest ihren Namen zu schreiben, haben große Freude darin, dieses Buch eben in Besitz zu nehmen, zu zeigen, das ist mein Buch, das gehört mir. Und dann eben auch Ansporn daraus zu gewinnen, ihre Sammlung zu vergrößern. Also eben tatsächlich mehr Lesestoff, mehr Buchschätze für sich zusammenzusammeln.
Jetzt sind ja meines Wissens über 3000 verschiedene Titel erschienen und Anke, lassen sich da Trendreihen erkennen, die besonders gefragt sind oder die immer wieder aufgelegt werden?
Na, es gibt natürlich innerhalb von Pixie Charaktere, die zum Teil ja auch aus anderen Buchreihen kommen. Na, es gibt den Bubu Siebenschläfer von mir aus. Es gibt die Conny, die ja sonst bei Carlsen auch im Programm ganz stark verankert ist. Also da gibt es ganz viele Charaktere, die eben wichtig sind. Der Patsy aus der Frühzeit, der sich bis heute noch hält, aber eben auch Sachbuchtitel sozusagen. Also es ist nicht alles fiktional, sondern es gibt auch faktuale Titel. Und das ist eben ganz wunderbar, dass da viele Charaktere sich finden, die zum Teil auch aus anderen Medien eben rüberkommen, die dann wiederum auch den Kindern unter Umständen, wenn sie nicht vom Buch kommen oder aus einem leseaffinen Umfeld, den Einstieg in die Buchwelt nochmal erleichtern, weil sie diese Storyworld schon kennen, weil sie die Charaktere, die Umgebung schon aus anderen Zusammenhängen kennen und viel leichter Zugang zum Buch bekommen.
Nun scheint das Pixie-Büchlein ja auf den ersten Blick sehr streng reglementiert. Was macht denn das Alleinstellungsmerkmal von Pixie aus und gibt es Abweichungen, Frank?
Am Anfang war es sicher auch ein technischer Grund, weshalb man sich für das Format 10x10 Zentimeter entschieden hatte. Es hätte auch 11x11 sein können oder wie auch immer. Also quasi es gab keinen, wie soll ich sagen, zwingenden Grund dafür. Vielleicht, weil das metrische System mit den 10x10, lass es uns mal so versuchen. Aber tatsächlich war es ein glücklicher Wurf, der sich bestätigt hat, weil, wie Frau Dr. Vogel schon sagt, es ist eben auch für die Kinderhände ganz besonders gut geeignet. Es hat dann auch, weil wegen des großen Erfolges noch Versuche von anderen Verlagen gegeben, etwas Ähnliches, kleiner, größer, wie auch immer. Aber eigentlich sind diese 10x10 so glücklich und so gelungen, dass es eigentlich nicht zu verbessern war. Also ne, eine Variante war sozusagen in sich nicht möglich. Dann war es aber so, dass wir als Verlag gesehen haben, dass es einen Wunsch gab, auch große Bilderbücher auch in einem kleinen Format zugänglich zu machen. Wisst ihr, also ein großes Bilderbuch, das zum Beispiel ein A4-Format hat, also ein richtig schönes großes Bilderbuch. Und dann haben wir mal Tests gemacht, ein großes Bilderbuch auf 10 mal 10 zu verkleinern. Und das, könnt ihr euch vorstellen, das ging nicht. Das war so kleinteilig. Und dann haben wir überlegt, welchen anderen Weg könnte es geben und haben eben mal mit 15,8 mal 15,8 ausprobiert, also ein großes Bilderbuch auf auch zu verkleinern, aber wie klein darf man werden? Und da kamen wir bei 15,8 mal 15,8 auf ein gutes Format und dann haben wir das Maxi-Pixi genannt, weil wir eben gesagt haben, es ist eine Aufgabe auch für uns als Verlag, die vielen schönen Hardcover auch in einer Form von Taschenbuch den Kindern zur Verfügung zu stellen. Geht aber nicht in 10 mal 10 und so haben wir quasi dann das etwas größere Maxi-Pixi-Format erfunden, um darin eben ganz vielen schönen Hardcover-Bilderbüchern einen Auftritt in Pixi zu ermöglichen. So kam es zu dieser zweiten Variante, die gerade angefragt war, quasi eben auch noch ein etwas größeres Pixi-Format. Später war es dann so, dann kam auch noch Pixi Wissen als Sachbilderbuch, als Sachbuch für die Hosentasche mit dazu. Dann haben wir vor einigen Jahren auch uns den Pappbilderbuchmarkt angeschaut und haben gesagt, da ist es auch sinnvoll, dass man sich über so eine Art Taschenbuch für unterwegs unterhält. Viele Mütter hatten uns gesagt, gerade beim Pappbilderbuch, die sind so schwer und so voluminös. Und daraus ergab sich dann die Idee, gibt es irgendeine Möglichkeit, auch das Taschenbuch fürs Pappbilderbuch zu erfinden? Und das ist uns dann mit den Baby-Pixi auch sehr gut gelungen. So dass wir im heute haben wir eine kleine Pixi-Buch-Familie, die die Kinder aber von 1 bis 7 bis 8 Jahren, also über 7 Jahre, gut in ihrer Leselernphase begleitet.
Ja, Frank, die Pixies eröffnen sozusagen die Welt in ja, das Bilderbuchuniversum oder in öffnen so ja eine große Lesewelt. Und ich stelle mir halt vor, bei Bilderbüchern, dass auch Kunst eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, freilich hat es was mit Geschmack zu tun, aber ich stelle mir es nicht ganz einfach vor, immer diesen Spagat zwischen Anspruch und Breitenwirkung. Wie wird man dem gerecht?
Das ist eine sehr gute Frage, weil wir uns genau damit eben auch intensiv beschäftigen. Weil Frau Dr. Vogel kam schon vorhin das Thema der Breite in der Programmpolitik zur Sprache und hier noch einmal. Wir haben schon sehr früh verstanden, dass wir mit den Pixi-Büchern einen Auftrag haben, auch für eine gesellschaftliche Bildung und für eine breite Akzeptanz. Und daraus ergibt sich auch eine Verantwortung in der Programmpolitik, dass wir Bücher bei Pixi und Stile bei Pixi und Themen bei Pixi ins Programm holen möchten, die die Breite auch der ganzen Buchkultur repräsentieren. Und deswegen gibt es eben auch Kinderfernsehcharakter als Pixi-Bücher, aber es gibt auch literarische Einzelstücke mit renommierten Illustratorinnen wie Regina Kehn oder Ariane Camus oder Axel Scheffler oder anderen, Susanne Göhlich. Also eigentlich haben ganz, ganz viele anspruchsvolle und wunderbare IllustratorInnen auch ihren Beitrag bei Pixi geleistet, weil wir eben auch diesen Teil der Kinderbuchkultur, den wollen wir auch bei Pixi sehen. Also insofern haben wir einen Auftrag in der Programmentwicklung, die Breite unserer Buchkultur auch in Pixi sichtbar zu machen. Und das gelingt uns. Da freuen wir uns immer wieder, dass uns das gelingt, in Pixi alle Stile, auch alle kulturellen Farben sichtbar zu machen.
Ja, Anke, du hast dich ja mit der Breite beschäftigt von Pixi und wir haben jetzt gerade von unserer Kultur gesprochen, aber Frank hat schon angedeutet, es gibt ganz viele Übersetzungen in andere Sprachen, in anderen Ländern. Wo überall findet man denn das Pixi-Buch und gibt es außer den sprachlichen Anpassungen eben auch noch welche, die spezifisch für das Land sind?
Ja, also Pixi ist in verschiedene Sprachen tatsächlich übersetzt worden. Das ging hin bis zu den Ausgaben, die für geflüchtete Kinder ja auch gemacht worden sind, wo die Anpassung eben nicht nur die Übersetzung der Sprache ist, sondern wo aufgrund der Leserichtung ja dann eben entsprechend auch die Bilder gespiegelt werden müssen. Also da ist Vielfältiges tatsächlich vorzufinden. Insgesamt sieht man eben, dass Pixi natürlich auch immer in der Zeit ein Stück weit verhaftet ist, in der die Titel entstehen. Im Laufe der Zeit hat da aber natürlich auch eine große Ausweitung stattgefunden. Das heißt, es finden heute viel, viel mehr unterschiedliche kulturelle Einflüsse statt im Pixie-Buch, unterschiedliche Familienkonstellationen etc. Also da sieht man einfach, dass Pixie die immer bunter werdende Realität der Gesellschaft auch immer vielfältiger abbildet.
Das heißt also, es wird also immer an das jeweilige Land auch so ein bisschen mitgedacht oder angepasst. Inhalte und Darstellungsformen im Bilderbuch verändern sich ja im Laufe der Jahre. Das haben wir gerade von dir gehört. Und da lassen sich sicherlich auch gesellschaftliche Einflüsse wiedererkennen. Welche sind denn dir aufgefallen?
Also tatsächlich beim Thema Familienkonstellationen sieht man, dass die klassische Rollenverteilung, wie wir sie früher hatten, dass die Frau zu Hause war, gekocht hat, während der Mann das Geld verdienen gegangen ist, das ist mittlerweile aufgebrochen worden. In den Geschichten selber sieht man, dass durchaus auch der Papa zu Hause kocht. Bei den Berufen, es gibt ja eine ganze Reihe Pixie-Bücher, die Berufe vorstellen. Da sieht man eben auch, dass die stereotype Zuordnung von Geschlecht zu Beruf durchbrochen worden ist. Also es ist eben nicht der Polizist, sondern die Polizistin beispielsweise. Also da sieht man es, finde ich, sehr, sehr deutlich. Dann sieht man es natürlich in der Bevölkerungszusammensetzung, dass man Personen vorfindet, die einen Migrationshintergrund haben. Also solche Entwicklungen, Menschen mit Behinderungen werden abgebildet. Das sieht man sehr deutlich, dass da eine Ausweitung stattgefunden hat.
Ja, Frank, was war denn das erste Pixi-Buch und das zuletzt erschienene?
Das allererste Pixie-Buch hieß Miezekatzen. Und es war eine Geschichte, die vorher schon in England, Amerika und auch Kanada erschienen war. Kitten und dann übersetzt Miezekatzen. Ein Buch, das 40, 50 Jahre lang auch immer noch im Programm war. Miezekatzen, ein Klassiker. Ich weiß aus meinem privaten Umfeld auch, dass es wirklich auch das erste Buch vieler, vieler Menschen war. Miezekatzen, das war das allererste. Und das aktuell jüngste ist, wir machen die Bücher ja immer in so Achterserien. Also Pixi-Bücher können nicht alleine erscheinen, weil die kosten nur 99 Cent. Und deswegen ist das auch vielleicht nachvollziehbar, dass das Buch für Buch zu transportieren, das können wir ökologisch nicht verantworten. Das ist sozusagen vom Transport her nicht zu verantworten. Leider nicht, auch an alle Hörerinnen. Manche wünschen sich, können wir nicht dieses eine Pixi nochmal bestellen? Das ist bei einem Produkt, das 99 Cent kostet, auch leider, leider nicht. Wir würden es so gern, wir können es nicht. Und deswegen erscheinen immer nur Achter. Und jetzt gerade haben wir eine neue Serie, die jetzt zum Jubiläum erscheint, worauf wir ganz stolz sind, weil es auch eine Pixie-Serie ist mit sehr vielen namhaften Kinderbuchkünstlern aus unserem Land. Paul Maar hat uns eine Geschichte geschrieben. Margit Auer ist dabei, Cornelia Funke ist dabei, Marc-Uwe Kling ist dabei, Andreas Steinhöfel und Sascha Stanisic. Also bei der Frage, wo hat's angefangen mit Miezekatzen und wo sind wir gerade, möchte ich kurz darauf verweisen, dass wir jetzt zum Jubiläum eine ganz, ganz tolle Serie zusammengestellt haben, wo auch ganz viele, wir nennen es irgendwie auch erfolgreiche KinderbuchautorInnen gratulieren Pixi. So nennen wir es so ein bisschen als Arbeitsprojekt. Und alle haben mitgemacht, weil alle auch Pixi so mögen. Und es sind wunderschöne einzelne Bücher dabei erschienen.
Ja, mich würde wirklich interessieren, wie kommt es denn zu einem neuen Pixie-Buch?
Tatsächlich ist es so, dass in der normalen, im üblichen Kinderbuch, das wir kennen, ist es ja so, dass auch viele AutorInnen dann ihre Projekte entwickeln oder auch IllustratorInnen und dann auch mit Projekten an Verlage herantreten und dafür den besten Verlag suchen. Und da wissen die Verlage, da kommt immer was, weil wir ja auch so eine kreative Branche haben. Bei Pixi-Büchern hingegen ist es so, dass wir wenig Vorschläge bekommen. Bisher, da ist es nicht so, dass irgendwie wir jeden Tag 10 Vorschläge für Pixi-Bücher bekämen. Wir brauchen aber im Jahr über 100 neue Pixi-Bücher jedes Jahr. Und daher ist es so, dass dort die LektorInnen, also die Kolleginnen, die hier im Verlag Programm machen, die sind dann sehr aktiv und haben Kontakte und sprechen auch Kreative an und sagen, guck mal, hättest du Lust, mal zu dem Thema ein Pixi-Buch zu schreiben oder zu dem Thema. Also da ist es tatsächlich so, dass bei der Frage, wie kommt es zu einem Pixi-Buch bei Pixi, oft die Initiative bei uns im Verlag liegt, und dann natürlich auch andere super gern mitmachen und auch einsteigen. Aber es ist nicht so, dass dort bei Pixi sehr viele sogenannte unverlangt eingesandte Manuskripte den Verlag erreichen.
Ja, da würde mich
Danke.
gerade interessieren, ehrlich gesagt, ob es auch eine Reihe gibt zu Interreligiosität.
Es ist so, dass wir das Thema immer aufgegriffen haben, immer, aber eher immer in den Büchern selber. Also Frau Vogel hat es vorhin schon angesprochen, wir schauen immer, dass wir die relevanten Themen, die in der Gesellschaft da sind, auch aufgreifen. Aber wir machen es nicht so, dass das dann quasi auf dem Buch mit einem Aufkleber signalisiert wird. Ne? Jetzt Pixi Buch zu interreligiösen Themen, so, sondern wir wenden es einfach an. Wir machen es und versuchen auf dem Cover und im Buchtitel auch eine gewisse Selbstverständlichkeit zu haben. Wisst ihr, wir haben die Aufgabe, finde ich zumindest in meiner Arbeit als Programmleiter, habe ich die Aufgabe, im Buch selber neue Weltbilder zu erzählen. In einer Leichtigkeit und in einem Gelingen und in einer Normalität. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, das nicht auf dem Cover deutlich zu machen, weil dann geht es schnell in so ein Bekenntnisbuch oder in ein Themenbuch. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen, dass die Kinder diese Themen in den Büchern vorfinden, ohne dass da draufsteht, ich sage jetzt mal überspitzt, jetzt mit alleinerziehender Mutter. Wisst ihr? Also das ist nicht der Weg. Meiner Erfahrung nach ist das nicht der Weg, sondern es muss eine Selbstverständlichkeit bekommen. Es muss eine gelingende Geschichte sein. Wir haben für uns im Lektorat für solche Fragen eine gute Formel gefunden, die hilft. Und die Formel lautet, sichtbar machen, ohne zu markieren. Ja, wir wollen diese Themen sichtbar machen. Wir wollen diese Geschichten. Wir wollen die Veränderungen des Alltags der Kinder. Wir wollen ihn sichtbar machen, aber wir wollen ihn nicht markieren im Sinne von, da hast du jetzt eine Markierung, die trägst du mit dir rum, so und so, sondern das ist schon zu doll. Das ist schon zu, wie soll ich sagen, kennzeichnend. Und dann kann es auch zu einer Belastung werden oder zu einem nicht hilfreichen Buch. Und deswegen gilt bei uns immer die Formel, sichtbar machen, ohne zu markieren.
Das hört sich gut an und das hört sich nach jede Menge spannendem Stoff für die Forschung an. Anke, was war dein exotischstes Erlebnis in der Pixie-Welt?
Was sehr, sehr spannende Erlebnisse waren in der Pixie-Forschung, war den Kontakt zu den Pixie-Sammlern zu bekommen. Das ist ja eine ganz andere Welt, die sich da auftut. Man bringt ja auf den ersten Blick Pixie-Bücher erstmal mit Kindern in Verbindung, die diese Büchlein eben überall dabei haben, in jeder Situation danach greifen, im Auto damit ruhig gestellt werden, in der Arztpraxis, wo auch immer. Und jetzt ist es aber eben so, dass Pixie bei manchen Menschen sozusagen ein Leben lang dabei bleibt. Diese Faszination, die für diese kleinen ersten Büchlein entwickelt wird, die wird ein Leben lang beibehalten und vielleicht auch die ästhetische Wertschätzung der Bücher verändert sich und man beginnt dann möglicherweise das Sammeln. Und da gibt es eben tatsächlich eine ganze Szene von Pixie-SammlerInnen, die sich etabliert hat und die für sich auch schon eine ganz wertvolle Arbeit geleistet haben, indem sie eben von den ersten Pixies an Kataloge angelegt haben und das ganz akribisch eben betreiben. Und das war sehr, sehr spannend, da eben drauf zu kommen, diese Welt zu entdecken und auch zu verstehen, dass das auch so demokratisch wie die Pixie-Büchlein an sich sind, eben auch nochmal eine ganz demokratische Art des Büchersammelns ist. So viele Büchersammler, da denkt man ja eher an sehr hochpreisige Bücher, wenn man an die Antiquariatsmessen in Stuttgart und Ludwigsburg denkt, ne, wo man eben mal so 30.000 Euro ganz locker für ein Buch bezahlt. Davon ist Pixie eben ganz weit entfernt und man kann da eben tatsächlich auch sammeln, niedrigschwellig. Und das fand ich ganz faszinierend, in diese Welt eben einzutauchen.
Ja, vielleicht gibt es dir auch ein bisschen was zu sehen in dieser Pixie-Ausstellung in Hamburg zum 70. Jubiläum. Ich habe gesehen, die läuft noch bis 18. August im Altonaer Museum. Was erwartet uns da, Frank?
Da kann ich nur allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, wenn ihr in diesem Jahr mal Urlaub im Norden macht oder ihr kommt bei Hamburg vorbei, dann lohnt es sich wirklich, einen Stopp zu machen hier in Hamburg und im Altonaer Museum diese Ausstellung zu 70 Jahre Pixi-Bücher zu besichtigen. Das ist was ganz Tolles, weil es nicht nur um Pixi geht, sondern es geht auch um unsere Buchkultur für alle, die Bilderbücher mögen. Und es ist eben auch ein Stück deutsche Geschichte, ein Stück Kulturgeschichte. Die Ausstellung wurde kuratiert von Regina Kehn, der Illustratorin, und gemeinsam mit dem Museum und auch dem Grafen Verlag haben die ein halbes Jahr daran gearbeitet. Und sie haben, ich glaube, über 1000 Pixi-Bücher sind in Bilderrahmen, in einem großen Ausstellungsraum chronologisch aufgehängt. Und man kann wirklich ein Stück deutsche Kinderzimmergeschichte mitvollziehen. Man sieht Stile, man sieht Themen, man sieht Ästhetik im Laufe der Veränderungen der Kulturgeschichte. Und das ist schön, dass man, woran kann man es sonst sehen? Wisst ihr? Also es gab dann immer ja Themen, die kamen und gingen. Pixie ist immer geblieben. Und zu erleben, wie quasi Stoffe und Themen kommen und gehen, aber immer in Pixie stattfinden, auch in Pixie stattfinden, das ist wirklich ein schöner Effekt. Nicht nur gibt es dieses in der Ausstellung, sondern es gibt auch noch ganz viele natürlich Bücher, die die Kinder selber dann anschauen können. Es gibt ein riesen Spiel, also eine Sandkiste, eine große Sandkiste, wo aber statt Sand Pixie-Bücher drin sind. Und da können die Kinder drin baden, wie wir sagen, oder irgendwie drin rumtollen. Es gibt Ausstellungsteile, wo erzählt wird, wie ein Pixie entsteht. Es gibt besondere Sammlerstücke. Es gibt Beispiele aus internationalen Pixie-Büchern etc. Also es ist eine auch für die Kinder gemachte Ausstellung, weil sie eben auch ganz viel Pixie zum Anfassen angeboten bekommen. Es ist aber auch für alle Erwachsenen eine schöne Gelegenheit, sich mit Kinderbuchkultur und Illustrationskultur in der Geschichte zu beschäftigen. Also nochmal große Einladung, wenn ihr auf dem Weg zu den Nordseeinseln seid oder irgendwie im Sommer in den Norden fahrt, denkt dran, wenn ihr ein Stopover mit Familie machen müsst in Hamburg, erwartet euch eine ganz tolle Pixie-Buchausstellung im Altonaer Museum. Und wie Frau Vogel schon sagte, sie ist bis Mitte August geöffnet, also richtig auch noch während der Sommerferienzeit.
Ja, das macht richtig Spaß und Lust, nach Hamburg zu fahren. Ich sage vielen lieben Dank, ihr habt uns so viele tolle Einblicke in die Welt von Pixi gegeben und ich hoffe ja, dass es eine Folgeausstellung auch im Süden gibt. Frank, so als vielleicht gibt es die ja schon, kannst du uns was verraten, ansonsten als Anregung. Wer sich also intensiver noch beschäftigen möchte oder für alle Pixi-Fans, dem empfehlen wir alle einen Ausflug in die Pixi-Ausstellung nach Hamburg oder einen Blick auf die Homepage vom Carlsen Verlag, die da lautet, Frank.
www.carlsen.de.
Also schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
Danke für die Einladung. Danke, lieber Michel, dass wir dabei sein durften und dass du Pixi auch mal eine so schöne Bühne gegeben hast. Danke, Michel.
Dankeschön.
Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach an michel@michaelsbund.de. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Pixi-Frühling und freue mich auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.